Herzlich willkommen beim Nachtflug bei unserem Politik-Night-Talk und heute wieder mit Ralf Schöllhammer und Bernhard Heinzelmeier. Die sind allerdings nicht bei mir im Studio, sondern Bernhard Heinzelmeier ist in Hamburg und Ralf Schöllhammer ist sogar in Australien, nämlich in Brisbane. Trotzdem vielen Dank für die Zeit und herzlich willkommen in der Sendung.
Hallo.
Danke, danke.
Ja, kommen wir zurück nach Wien. Da sind die Ausgaben für die Sozialhilfe stark gestiegen und im Jahr 2025 werden sie 1,2 Milliarden Euro ausmachen, während sie 2022 noch bei 600 Millionen waren. Das hat sich also innerhalb von 3 Jahren verdoppelt, also ein ganz enormer Anstieg. Wien wird bald mehr für die Sozialhilfe ausgeben wie der gesamte Rest von Österreich zusammen. Bernhard Heinzelmeier, ein solcher Anstieg in so kurzer Zeit, das ist natürlich schon sehr, sehr hoch und sehr, sehr viel. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wien ist ja die zweithöchste in ganz Österreich mit 5.400 Euro pro Einwohner. In Tirol beispielsweise wären es 1.400 Euro pro Einwohner. Wäre es denn nicht langsam Zeit, dass man Maßnahmen einleitet, diesem Trend einmal Einhalt zu gebieten?
Naja gut, das ist das Ergebnis sozialdemokratischer Politik, nicht? Und das werden wir dann bald auch im Bund haben, wenn die Sozialdemokraten da einen Einfluss haben. Weil man darf nicht vergessen, Wien hat jetzt schon die 10 Milliarden Schuldengrenze durchstoßen. Also das wird immer mehr und mehr. Und der Schlüssel ist wie bei vielen Budgetproblemen die schrankenlose Zuwanderung. Man darf nicht vergessen, die Stadt wird förmlich gestürmt. Das ist, würde ich den Hacker-Effekt nennen. Ne? Das ist der Hacker, der völlig unbeirrt weiter denen die versorgt mit allem, was sie nur brauchen. Das ist natürlich hat einen wahnsinnigen Trigger-Effekt, den das auslöst und die Schulden der Stadt steigen immer mehr. Man darf nicht vergessen, dass Wien ja im nächsten Jahr so viel verbrauchen wird an Sozialhilfemitteln wie jetzt ganz Österreich. Ja. Also das heißt, Wien macht uns eigentlich arm und man müsste da müsste man wirklich einmal eine neue Politik einfach probieren und vielleicht einmal wirklich versuchen, nach außen hin Signale abzugeben, dass halt nicht alle nach Österreich und insbesondere dann nach Wien kommen.
Am Ralf Schöllhammer, 2/3 der Sozialhilfeempfänger sind ja nicht Österreicher. Das heißt, sie haben keine österreichische Staatsbürgerschaft, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie nicht schon ins Sozialhilfesystem eingezahlt haben. Ist das ein Problem sozusagen, also offensichtlich sind es mehr nicht Österreicher als Österreicher. Kann man das Problem dadurch lösen, dass man das, was Karl Nehammer ja vorgeschlagen hat, sagt, 5 Jahre gibt es keine Sozialhilfe, keine soziale Unterstützung außer Sachleistungen, wenn man nach Österreich kommt?
Nee, ich glaube, das wäre auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung. Weil man muss ja eines noch dazu sagen, der Bernhard hat es ja schon sehr gut beschrieben, aber man muss auch hinzufügen, es kommen ja zur Mindestsicherung noch andere Kosten dazu. Das sind die Kosten für das Schulsystem, das sind die Kosten für den öffentlichen Verkehr, für die eben auch die nicht finanziellen Leistungen, auf die man dann Zugriff hat. Also das ist schon ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass noch vor ein paar Jahren hat es geheißen, wir brauchen die Massenzuwanderung, um unsere Sozialsysteme zu retten. Und so wie sich jetzt herausstellt, wird die Massenzuwanderung der letzte Nagel im Sarg unserer Sozialsysteme sein. Also ich glaube, das muss man ganz offen sagen. Wir haben übrigens gleiche Probleme in Deutschland mit dem Bürgergeld. Also das ist kein rein österreichisches Phänomen, was man in den letzten Jahrzehnten in Europa mit unterschiedlichen Schattierungen geschaffen hat, waren im Grunde genommen Magneten für Massenmigration. Ich glaube, man muss einfach so sagen. Und es ist ganz interessant, auch in den Medien, jetzt außerhalb des Express, wenn man das mitverfolgt, da wird ja immer noch so getan, als ob das alles kein Problem wäre. Und ich glaube, das ist wieder etwas, mit dem sich auch jetzt ein paar Wochen später der Wahlerfolg der FPÖ erklären lässt. Weil, wie man so schön sagt, man kann einen Teil der Menschen immer für dumm verkaufen, man kann alle Menschen für einen Teil der Zeit für dumm verkaufen, aber man kann nicht alle Menschen für ewig als dumm verkaufen. Und gerade in unserem Sozialsystem merkt man ja das, dass da der Versuch unternommen wird, eigentlich die größte Belastung im System, und die kommt momentan von der Migration, dass man die immer schön zu reden versucht. Und ich glaube, das ist etwas, was bei der Bevölkerung einfach jetzt langsam nicht mehr ankommt.
Bernhard Heinzelmeier, heute haben wir auch in unserer Morgenshow eine Umfrage von der Kronenzeitung gehabt. Die befragten Leser haben zu, ich glaube, 73% oder sogar zu 74% gesagt, dass es zu viel Sozialhilfe gibt, dass man die Sozialhilfe reduzieren müsste. Geht es da tatsächlich um die Sozialhilfe oder ist das auch wieder eher ein Problem der Migration, weil eben 2/3 der Bezieher nicht Österreicher sind?
Ja, die Sozialhilfe muss man nicht generell reduzieren, sondern man muss einfach die Zuwanderung in den Griff bekommen. Weil der Ralf Schöllhammer hat das sehr schön aufgezählt. Es gibt ja in den verschiedensten Politikbereichen ja massive Probleme. Zum Beispiel muss man auch das Wohnen ansprechen. Wir haben schon einen ziemlich gravierenden Wohnungsmangel. In Deutschland ist das katastrophal. In manchen Städten bekommen zum Beispiel nicht einmal die Studenten mehr irgendeine Wohnung. Das heißt, wir platzen de facto aus allen Nähten die Kosten für die Familien, die noch in den Städten wohnen wollen, explodieren. Ja? Und dieses ewige Gerede davon, man holt die Zuwanderer deswegen, um unser Geburtendefizit auszugleichen. Ja? Das wäre schön, wenn es so wäre, nur die betätigen sich halt so einen geringen Maß am Arbeitsmarkt. Ne? Und deswegen, es gelingt dir einfach nicht, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Völlig logisch, weil die kommen aus Verhältnissen, die ja nicht so begütert sind. Die kriegen in Österreich die Zuwendungen und für die ist der Lebensstandard, den man damit erzielen kann, ganz okay. Das heißt, man braucht Mechanismen, um die in den Arbeitsmarkt hineinzubekommen. Und da möchte ich nur darauf verweisen, der viel gescholtene Hans-Peter Doskozil, der verlangt jetzt zumindest im Burgenland, er knüpft diese Sozialhilfeleistungen an Ehrenamt. Arbeit zum Beispiel, also dass die Leute, die was kriegen, ja, die müssen dafür was leisten, die müssen dem Gemeinwesen etwas zurückgeben. Und ich verstehe das nicht, dass das noch nicht in ganz Österreich eingeführt wird. Da wird ewig herumdiskutiert.
Ich wollte gerade sagen, diskutiert wird diese Idee ja, glaube ich, schon ewig, oder? Das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal. Ich glaube, gefühlt seit 3 Jahren ist diese Idee, dass man gemeinnützige Arbeit zu leisten hat, wenn man Sozialhilfe bezieht, immer wieder gibt es die aus allen möglichen Bundesländern. Irgendwie kommt es dann nie zustande. Ich glaube, Oberösterreich hat das jetzt mal versucht, auch einzuführen. Woran scheitert es?
Ja gut, das scheitert, das muss man sagen, in erster Linie an den Grünen. Ja? Also die Grünen in der Bundesregierung, das war die größte Blockade, ja, was die Regelung der Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik betrifft und natürlich an der Babler-SPÖ. Weil wenn man jetzt die Babler-SPÖ überall, wo man die reinbringt, ja, kann man sie mit dem vergessen, weil dann wird da wird nur das Humanismus-Geschwafel kommen und das ist ein Humanismus, der inhuman ist für die österreichische Bevölkerung. Das hat inhumane Auswirkungen auf die österreichische Bevölkerung, weil die leidet darunter. Weil wie kommt heute der Österreicher, der in Not geraten ist, dazu, dass seine Sozialhilfe gekürzt wird, weil wir so viele Ausländer da haben? Das muss man mal ganz offen sagen. So geht das sicher, kann das nicht weitergehen.
Ralf Schöll, haben wir die Idee, die aus Wien gekommen ist, dass man die Flüchtlinge gleichmäßig über Österreich verteilt. Das ist ja dann eigentlich an der ÖVP gescheitert. Weil natürlich viele Landeshauptleute, die aus der ÖVP kommen, wie zum Beispiel eben eher die westlichen Bundesländer, Tirol, Vorarlberg, gesagt haben, na bitte nicht mit uns, wir wollen die alle nicht wieder haben. Ist da zu wenig Solidarität auch insgesamt gegeben?
Naja, ich sage immer, Solidarität kann natürlich immer nur da beginnen, wo einer zuerst egoistisch handelt und dann steigt ihm der Egoismus zu Kopf oder wird ihm zu viel und dann müssen alle anderen solidarisch sein. Und ich kann mich schon noch erinnern, über das haben wir auch in der Sendung oft gesprochen, wie dann die großen Töne vom Wiener Bürgermeister Ludwig gekommen sind, dass Wien ist eine Willkommensstadt und damals nach dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan hat er gesagt, naja, die paar Afghanen, das werden wir in Wien auch noch schaffen. Also da hat man ganz große Töne gespuckt und jetzt auf einmal, wo die Schulsysteme und die Sozialsysteme überlastet sind, sagt man, jetzt müssen schon Oberösterreich und Vorarlberg und alle anderen Bundesländer solidarisch für Wien einspringen. Also ganz so einfach ist es nicht. Und ich muss ein bisschen die Stimme an Bernhard natürlich absolut zu in seiner Analyse bezüglich der SPÖ und den Grünen. Würde aber hinzufügen, dass natürlich auch die ÖVP im Grunde genommen da nicht die Durchsetzungskraft gezeigt hat, die sie hätten haben können. Und ich möchte hier noch eines erwähnen, weil es auch ja öfter mit Interviewpartnern beim Express war, was Carsten hat, naja, man kann da nicht viel machen. Es gibt die europäischen Gerichtshöfe und die Rechtsprechung. Vor ein paar Tagen viele dazu, sie haben sicher mitbekommen, hat Donald Tusk in Polen, und der war bis vor kurzem noch das Liebkind der EU, da
waren eigentlich alle so begeistert. Ein Link, oder? Donald Tusk kommt aus der Sozialdemokratie.
Genau so ist es. Der hat jetzt gesagt, naja, in Polen wird jetzt, das ist noch nicht ganz umgesetzt, aber die Ankündigung ist einmal da, da wird jetzt einfach einmal das Recht auf Asyl ausgesetzt, wo uns ja in Österreich erklärt worden ist, das ist komplett unmöglich, das kann man nicht machen, da kommen wir in Teufelsküche und wer weiß Gott was. Also langsam aber sicher, was ja eine köstliche Ironie ist, die Niederländer haben ja auch schon angesucht, um aus der Asylregelung Europas herausgenommen zu werden. Die Dänen waren gar nicht drin, dazu komme ich gleich, weil die Ungarn, auf die jeder ständig geschimpft hat, praktisch langsam bewegt sich jeder in die Richtung der ungarischen Asylpolitik. Also das ist etwas, natürlich kann man Dinge machen, und zurückzugehen auf das, was der Berner gesagt hat, also das ist immer sich dieses dann Ausreden auf eine Rechtslage, na, da muss ich die Rechtslage halt ändern, zudem haben wir ein Parlament und zudem haben wir, und ich raus nur kurz anzugehen, zudem haben wir vor ein paar Wochen Nationalratswahlen gehabt. Ich glaube, das ist nämlich etwas, um das kritisch anzumerken, was glaube ich bei der ÖVP noch nicht ganz angekommen ist. Also diese Idee zu sagen, naja gut, okay, und auch in den Medien, wo sie meinst, naja, aber die Freiheitlichen haben ja nur 28 und ein paar zerquetschte bekommen, und das heißt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich glaube, da ist die Nachricht oder die Message, wie man sagt, noch nicht voll angekommen. Aber man verweigert sich halt auch in Österreich, muss man ganz ehrlich sagen, von Seiten der Politik jenseits von Plattitüden tatsächlich Schritte zu ergreifen, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Und noch ein kurzer Satz. Wir haben jetzt das Problem, bei uns wird das Sozialsystem von zwei Richtungen in die Mangel genommen. Wie wir schon erwähnt haben, einerseits die Mindestsicherung, die explodiert, und andererseits das Pensionssystem, was immer unhaltbarer wird. Also wenn da nicht bald irgendwas, eine Reform durchgeführt wird, eine massive, das System kollabiert irgendwann. Es gibt diesen schönen Spruch, dass etwas, was nicht ewig weitergehen kann, hört irgendwann auf. Und die Finanzierung unserer Sozialsysteme und Pensionssysteme nähert sich immer mehr diesem Endpunkt. Also ich glaube, da sind auch die Österreicher zum Teil ein bisschen zu optimistisch mit der Richtung, in die diese Reise geht.
Naja, weil wenn man den Österreichern natürlich immer sagt, wenn sich das Pensionssystem im Zuge der Umlage nicht mehr finanziert, was es ja schon lange nicht mehr tut, auch kein Problem, dann greifen wir eben ins Bundesbudget hinein und nehmen dort die fehlenden Milliarden heraus. Mittlerweile ist der größte Brocken im Bundesbudget die Ausgaben für die Pensionen, und zwar deutlich höher wie für Bildung. Wie für Innovation oder sonst irgendetwas, was ein bisschen eine nachhaltigere Wirkung hätte. Und natürlich, dadurch hat man den Leuten mehr oder weniger erklärt, das ist alles kein Problem, weil was nicht mehr im Umlageweg einbringlich zu machen ist, das wird halt budgetär finanziert. Und deswegen sagt jeder, na gut, das System greift man einfach nicht an. Aber um auf die österreichische Innenpolitik, Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, zurückzukommen, ich weiß nicht, ob es auch bis nach Melbourne bis nach Brisbane gedrungen ist, Ralf Schöllhammer. Rudi Fussi kandidiert jetzt für den Vorsitz der SPÖ, hat eine relativ viel beachtete Rede gehalten und möchte bis Dezember 2023, also bis Ende des Jahres, diese 14.000 Unterstützungserklärungen sammeln. Er braucht ja 10% der SPÖ-Mitglieder, das sind jetzt nur mehr 140.000. Ich glaube, vor 10 Jahren waren es noch 700.000, es ist ein bisschen geschrumpft. Diese Unterstützungserklärungen sammeln, um SPÖ-Parteivorsitzender werden zu können. Finde ich, ist ganz spannend. Wie gesagt, die Rede war auch durchaus rhetorisch sehr gut und hat auch sehr eigentlich viel positiven Anklang gefunden. Wie sehen Sie die Idee, dass Rudi Fussi jetzt SPÖ-Vorsitzender wird?
Ja, ich meine, das ist seine Ambitionen in allen Ehren, aber ich fürchte, dass der Fussi das gleiche Problem hat wie der Herr Babler, was meiner Meinung nach immer noch einer der Gründe war, warum die SPÖ so abgestürzt ist. Er ist kein Sympathieträger. Das ist ein Riesenproblem. Wir leben einfach in dieser zum Teil mediendominierten Welt. Es muss ein Politiker jetzt nicht unbedingt jemand sein, den man unglaublich sympathisch findet, aber man darf ihn auch nicht unglaublich unsympathisch finden. Und ich glaube einfach, dass, und da möchte ich immer wieder hinweisen auf gewisse Äußerungen, auch während der Corona-Pandemie vom Herrn Fussi, das ist etwas, das wird man so schnell nicht los. Und ich meine, der hat ja auch, wie man sagt, einiges im Gepäck. Also, dass er jetzt da ein bisschen an diesen Mordsauftritt hinlegt, ist alles gut und schön, aber er ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Also zu glauben, ich glaube auch nicht, dass es wird, aber nehmen wir jetzt an, hypothetisch, er wird dann tatsächlich SPÖ-Parteivorsitzender, dass er dann diese Partei zu neuen Höhen führt. Ich bin gespannt, was der Bernhard zu dem sagt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Bernhard Heinzelmeier, was sagen Sie dazu?
Ja gut, ich meine, das ist in der SPÖ ist jetzt die Stunde der Clowns angesagt. Ne? Das ist ja irgendwie
Andreas. Ein Satireprojekt. Es ist wirklich ein Satireprojekt.
Das ist der Andreas Babler ist schon ein bisschen knapp an der Grenze zur Witzfigur. Und jetzt kommt auch noch der Rudi Fussi. Und das ist ja ein Beispiel dafür, dass diese Partei überhaupt kein Zentrum mehr hat. Also diese Partei, die ist zerfallen. Ja, die ist zerfallen in einer Fülle von Strömungen und Bundesländer gegen Wien und Wien gegen die Bundesländer und die Gewerkschaft, die da irgendwie die Schäden die Strippen von hinten zieht, ja, und jeder will eine andere Richtung. Und wenn man so ein Vakuum schafft im Zentrum, dann stoßt natürlich von überall her die Narren wieder in, versuchen, die da reinzustoßen. Und das ist momentan eigentlich eine Katastrophe. Und dass da keiner einmal ein Machtwort spricht oder dass sie da nicht ein paar Vernünftige zusammensetzen und den weiteren Kurs festlegen und das dann gemeinsam durchziehen, dass man nicht vielleicht einmal mit den westlichen Bundesländern spricht, ja, was die sich vorstellen und die ins Boot holt, ja. Aber man kann halt nicht, wenn man davon ausgeht, dass das Machtzentrum irgendwie in Wien steht, ja, und das auch der Herr Ludwig ist, man kann sie nicht quasi wie in einen War Room da einsperren im Rathaus, ja, und nichts tun, ja, und das alles gehen lassen. Ich glaube, das Einzige, was der noch im Kopf hat, ist, wie er den Doskozil erniedrigen kann, ne? Das macht er jetzt schon seit 2 Jahren, aber das wird nicht reichen. Und eins muss ich auch sagen, wenn es dem Fussi gelingt, Parteivorsitzender zu werden, dann
wählen Sie wieder die SPÖ.
Dann wähle ich nicht die SPÖ, aber das ist dann das letzte Kapitel, das damit eröffnet ist. Weil dann, das ist das Ende, da zerreißt diese ganze Partei in Stücke. Ne?
Trotzdem, Ralf Schöllhammer hat ja die SPÖ in Wien bei den Nationalratswahlen, das hat mich eigentlich total überrascht, dazu gewonnen. Also trotz der Messerstechereien in Favoriten und dieses wirklich massiven Sicherheits- und Schulproblems, das wir zurzeit haben, die SPÖ verliert einfach nicht in Wien. Landtagswahlen sind 2025. Ich glaube, Michi Ludwig schaut auch ein bisschen auf das. Wie ist das erklärbar?
Naja, ich glaube, das stimmt, aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt und sich die Zahlen genauer ansieht, es waren ja auch diese knapp über 30% in Wien nicht mehr das, was man noch vor 10, 15, 20 Jahren in Wien hatte. Und das war einfach vieles. Ich glaube, da war tatsächlich viel taktisches Wählen, vor allem von Grünwählern dabei, weil die Zugewinne hat man von den Grünen gehabt. Und bei den sogenannten Flächenbezirken, wie man sagt, Simmering, Floridsdorf, Favoriten, war es eigentlich so, dass die FPÖ stärker dazu gewonnen hat und teilweise die SPÖ auch verloren hat oder mit Ach und Krach gleich geblieben ist. Also wenn man sich auf Wien verlässt, würde ich sagen, auch das ist, glaube ich, keine langfristige Strategie mehr. Wien ist ein bisschen wie ein Ozeandampfer, wie ein Kreuzer, der dreht sich nur sehr langsam, der bewegt sich nur sehr langsam, aber er bewegt sich. Also wenn die SPÖ glaubt, so weiter wie bisher und es kann sich nichts ändern, ist das ein großer Fehler. Und nur ganz kurz, weil letzte Woche haben wir ja die Sendung gehabt aus Washington, jetzt habe ich die Freude, dass ich aus Australien zugeschaltet werden kann, aber ich muss schon sagen, dass also sowohl in den USA wie in Australien, wenn man über Europa spricht, und da ist ja Österreich nur ein Mikrokosmos von dem Ganzen, greift man sich an den Kopf und fragt uns, was eigentlich mit uns los ist. Also da ist die Wahrnehmung schon, dass wir zumindest in Westeuropa am besten Weg sind, dass wir ein Kalifat werden mit einem kleinen angehängten Freiluftmuseum für chinesische Touristen. Weil das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn jetzt nicht irgendwann ein massives Umdenken kommt und dieses Umdenken dann auch dementsprechend von Gesetzesvorlagen und neuen Gesetzen und auch veränderter Politik begleitet wird. Also wir steuern da wirklich in vielen Bereichen auf den Abgrund zu. Und was mir einfach bei Österreich oder der momentanen politischen Klasse in Österreich massive Sorgen macht, und das will ich jetzt gar nicht unbedingt parteipolitisch verankern, aber diese Idee dieses Weitermachens wie bisher und was da momentan passiert, auch was der Herr Präsident bei uns gemacht hat, dass man sagt, nein, jetzt sollen alle mal miteinander reden, wir wissen eh alle, wo die Reise ziemlich sicher hingeht, und dass man jetzt gezielt das Land in wahrscheinlich möglicherweise 5 Jahre Stillstand führt, zu einer Zeit, wo global massive Veränderungen stattfinden. Ich finde das dermaßen unverantwortlich. Und ich muss da immer wieder warnen. Ich glaube, es sind sich viele da nicht bewusst, auch momentan im Bundeskanzleramt, aber auch in den Parteispitzen, was auf unser Land zukommt oder was auf ganz Europa zukommt. Und ich muss sagen, dieses Schlafwandeln in die Katastrophe, ich finde das massiv beunruhigend.
Bernhard Heinzelmeier, Rudi Fussi hat in seiner Rede schon auch einen anderen Migrationskurs in der SPÖ angekündigt, hat irgendwie auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass es unter ihm auch eine mögliche Koalition, wenn es entsprechende inhaltliche Überschneidungen gibt, mit der FPÖ geben würde. Ich meine, das wäre schon eine deutliche Richtungsänderung. Jetzt mal der SPÖ so ein bisschen in Richtung Sarah Wagenknecht, also sicherheitspolitisch, migrationspolitisch deutlich rechter als Andreas Bablet steht. Ich meine, würde das jetzt abgesehen von der Person von Rudi Fuss, über die man natürlich jetzt trefflich diskutieren kann, aber würde das nicht schon Sinn machen, wenn sich die SPÖ jetzt einmal in Richtung sicherheitspolitisch, migrationspolitisch eher nach rechts ausrichtet und einfach sozusagen das Sozialthema und die Arbeitnehmerthemen weiter in der altbewährten Form oder doch immerhin jetzt schon seit 50 Jahren weiterführt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich halte ja die SPÖ für verloren und für nicht mehr reformierbar. Weil das ist immer, man kann natürlich bei Pressekonferenzen wunderschöne Reden halten und sagen, was man da alles machen will. Die Sarah Wagenknecht hat auch die Linkspartei verlassen müssen, um ihre Konzepte durchzuziehen. Eine Reform der Linkspartei ist nicht mehr möglich. Und dazu, um das durchzusetzen, was Fussi da thematisiert hat, braucht man die Funktionäre der SPÖ. Da braucht man die Bundesländer, da braucht man die Landesparteien, da braucht man die Menschen, die in dieser Partei aktiv sind. Und da kann man davon ausgehen, dass man bei denen für sowas keine Mehrheit finden wird. Auf gar keinen Fall in Wien. Also ich habe jetzt von einem Berater gehört, der jahrelang die SPÖ berät, der ist zu der Wiener SPÖ gekommen und hat gesagt, das und das und das sollte man unbedingt reformieren. Zum Beispiel bei der Migration müsste man was machen, das, was der Fussi jetzt da anspricht. Und da haben ihm die Leute gesagt, und er hat gesagt, die Bevölkerung macht diesen Kurs lang nicht mehr mit. Und die Antwort dieser Leute war, das kann schon sein, aber wir wollen es nicht. Also das heißt, in Wirklichkeit sind die abgekoppelt, völlig abgekoppelt von der Bevölkerung. Die wollen einfach etwas anders, wie das die Bevölkerung will. Genauso wie der Bundespräsident was anders will, wie die Bevölkerung will, der ein Phantom ist, ja, in seinen Büroräumlichkeiten in der Hofburg sitzt und immer nur dann aufsteht, ja, wenn er irgendwas blockieren kann. Also das ist das Einzige, was den Mann ein Leben einhaucht.
Das ist
Und jetzt hat er halt das große Ziel, ja, eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ zu verhindern. Und jetzt taktiert er da herum mit 17 Beratern. Ja. Also ich sage, man braucht auch den Willen dazu und man muss die Sachen realistisch einschätzen. Der Rudi Fussi kann alles sagen. Nur ich glaube, die Leute werden ihm nicht folgen. Ja. Also weil momentan diese Strukturen total verhärtet, verkrustet sind und da wird sie wenig bewegen. Also da bin ich überzeugt davon.
Ralf Schönhammer, abschließend zu Rudi Fussi. Hat er eine Chance oder hat er eine realistische Chance, dass er die SPÖ reformiert oder zumindest wieder auf die Straße ein bisschen der Wahlgewinner bringt, weil man muss ehrlicherweise sagen, die letzte Nationalratswahl war jetzt nicht der ganz große Erfolg.
Nein, weil ich glaube, selbst wenn er den Parteivorsitz bekommt, genau wie der Bernhard jetzt gesagt hat, man muss ja dann einmal gegen diese Parteigremien, die Parteigranten in den Bundesländern durchsetzen und dafür fehlt ihm einfach, glaube ich, die Durchsetzungskraft. Er ist kein Gerhard Schröder, er hat nicht diese Strahlkraft, er ist auch in dem Sinn eigentlich kein Politiker, er ist ja, glaube ich, offiziell ist er PR-Berater oder was auch immer sein Titel ist. Auch die Art des Auftretens wird ihm jetzt eigentlich schon innerhalb der Partei zum Vorwurf gemacht, weil manche sagen, das ist ein Coup oder ein Putschversuch oder sowas. Also selbst wenn sich das ausgehen sollte, wird er automatisch und sofort mit Querschüssen und am Querlegen von zum Beispiel von der Wiener SPÖ rechnen müssen. Also das ist, ich bin ganz beim Bernhard. Da ist für momentan, außer es würde so eine Figur plötzlich auftreten, aber das ist übrigens auch ein Hans-Peter Tosko-Ziel nicht. Also sie haben momentan nicht das Personal, um die Partei in die Richtung zu reformieren, dass sie wieder wettbewerbsfähig oder dass sie über 20% wettbewerbsfähig ist. Also ich bin ganz beim Bernhard, das ist einfach mit der Ausnahme von Dänemark, wo die Sozialdemokraten das früher begriffen haben, oder in Schweden, wo es auch die Sozialdemokraten früher begriffen haben, wird, glaube ich, auch bei uns die Sozialdemokratie, der deutschen Sozialdemokratie, der französischen Sozialdemokratie, der italienischen Sozialdemokratie in die Bedeutungslosigkeit folgen. Und wie der Bernhard völlig richtig gesagt hat, im Grunde war das eine Entscheidung, weil, wie wir in der Sendung immer sagen, und das muss immer wieder betont werden, der Wähler ist kein mysteriöses Wesen. Die Europäer, wie gesagt, ich glaube, das geht über Österreich hinaus, sagen seit 30 Jahren, seit bald 40 Jahren, oder für mich ist immer so ein bisschen der Ankerpunkt, ist für mich immer das österreichische Volksbegehren von 92, 93, Österreich zuerst. Das war jetzt vor fast 30 Jahren. Eigentlich war das der Beginn, wo die Menschen gesagt haben, vor allem in der Migrationspolitik, wir wollen so nicht weitermachen. Und sie sind entweder ignoriert worden oder wie eben zum Beispiel, muss man sagen, teilweise von der SPÖ und anderen Parteien für dumm verkauft wurden. Und das zieht einfach nicht mehr.
Gut, das führt uns jetzt eh schon zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen und Sondierungsgesprächen. Da hat ja jetzt Karl Nehammer noch einmal auch nach einem relativ kurzen Sondierungsgespräch mit Herbert Kickl ganz eindeutig ausgeschlossen, dass es eine Koalition seitens der ÖVP mit Herbert Kickl und der FPÖ geben wird. Und dieses Sondierungsgespräch hat da sozusagen keine Änderung gebracht und er bleibt dabei, das zu tun, was er ja auch vor der Wahl, das muss man auch ehrlicherweise sagen, bereits angekündigt hat, nämlich keine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl zu bilden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in Vorarlberg die Landtagswahlen gehabt, da hat Markus Wallner schon angekündigt, angekündigt, dass es Sondierungsgespräche mit der FPÖ geben wird. Die haben, finden auch bereits statt und da dürfte man sich jetzt relativ schnell eins werden. Das heißt, es gibt dann eigentlich die vierte ÖVP-FPÖ-Koalition in einem österreichischen, in einem Bundesland. Also die Regierungsform ist relativ beliebt zurzeit. Dieses Ausschließen von Herbert Kickl, wir haben das jetzt eh schon recht oft diskutiert, aber habt ihr erwartet, dass Karl Nehammer da doch dann ein bisschen abweicht? Oder ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass man eigentlich nicht einmal in die Sachebene hineingeht, dass man keine sachliche Diskussion überhaupt anstrebt, sondern wirklich so hart auf diesem Kurs bleibt, nicht mit der FPÖ, nicht mit Herbert Kickl und gar nicht einmal vortäuscht, unter Anführungszeichen, dass man sich da jetzt einmal ein paar Stunden zusammensetzt und darüber redet, was sind da die Gemeinsamkeiten und wo gibt es vielleicht auch Punkte, die man wirklich am Ende des Tages nicht überwinden kann. Also man versucht nicht mal den Schein zu wahren, sondern man sagt einfach, dauert 10 Minuten, das Gespräch und wir gehen gar nicht in ein Problem, also überhaupt in die Themen hinein, die uns da trennen.
Also ich glaube, der Karl Nehammer ist ein gutes Symbol für das ganze politische System, wie er sich heute darstellt. Das ist eine Emanation dieses Systems, der Verknöchertheit, der Unflexibilheit, ja, dieses statische, verkörperte perfekt. Und dieses System ist auf der Flucht vor dem Wähler. Also das ist in Deutschland genau dasselbe. Ne? Man darf ja eins nicht vergessen, man muss immer daran erinnern, die FPÖ hat fast 14% bei diesen Wahlen gewonnen. Wenn man sich Vorarlberg anschaut, ja, ein ähnlicher Erdrutsch, der da passiert. Und der Wallner in Vorarlberg, der ist so gescheit, dass er sagt, ich kann das den Volkswillen nicht ignorieren, ich muss mit denen kooperieren, ich kann mich nicht mit den Grünen gemeinsam einmauern da jetzt in der Landesregierung, es geht nicht. Und der Nehammer hat das noch immer, glaube ich, nicht begriffen, ja, dass man, wenn man 5% verloren hat, ja, dass man dann, und das heißt das ja so blödsinnig, eine Zuckerl-Koalition macht, ja,
aber das Zuckerl hat sich nicht, da muss man ehrlich, das muss man schon so gut erhalten, das hat nicht er sich einverlassen. Das hat, glaube ich, haben die Medien Zuckerl-Koalition genannt, weil er nennt sich selber ein Zuckerl. Also ja, das scheint doch jetzt.
Es ist ja passend, ja. Es ist ja auch eine Lochnummer. Ja? Da kommen die zwei Verlierer, da kommt der Herr Babler mit der 32-Stunden-Woche, mit der Fortsetzung der Energiewende, mit Umverteilung, mit der Verstaatlichung des Wohnbaus, mit dem autoritären Konzept, Ärzte zu zwingen.
Neomarxismus, ja, hast du das letzte Mal gesagt, gell?
Ja, genau.
Neomarxistische Sekte.
Ja, genau. Und man will die Ärzte zwingen, im staatlichen Gesundheitssystem zu arbeiten. Das ist ja alles DDR, ja. Und das, ja, das will jetzt der Nehammer offensichtlich alles in Österreich haben, ja. Also ich finde das, grotesk und das ist wirklich eine Verachtung des Wählers, nämlich keine vernünftigen Gespräche mit Herbert Kickl zu führen.
Ralf Schöllhammer, wie gesagt, was mich ein bisschen irgendwie, wie auch immer, irritiert hat, ist, dass man sich nicht einmal diesen Schein gibt, dass man auf einer Sachebene diskutiert. Also, dass man gar nicht in diese inhaltliche Ebene hineingibt, sondern einfach das aufgrund von persönlichen Gründen. Und da gibt es natürlich immer wieder das Argument, ich glaube, das hat Karl Nehammer heute auch gesagt, die Meinung Herbert Kicklis zu WHO, die Meinung zu Sky Shield, die antieuropäische Linie. Also, das sind so Dinge, die natürlich jetzt nicht sehr konkret festgemacht sind. Also man kann jetzt nicht sagen, was ist jetzt genau das unüberwindbare Hindernis von Herbert Kicklis Meinung zur WHO, was ist da nicht auszuräumen, weshalb ist das wirklich ein Koalitionshindernis, das vermisse ich da ein bisschen. Bist du da auch ein bisschen darüber, wie sozusagen erstaunt, dass man gar nicht versucht, in dieser Sachebene überhaupt zu agieren und dann nicht der Bevölkerung sagt, okay, es gibt halt 5 oder 6 oder von mir aus auch 10 Gründe, warum man einfach mit Herbert Kickl und der FPÖ, aber ich glaube, es geht in erster Linie um Herbert Kickl, nicht koalieren kann, weil, und das tun wir einfach nicht.
Ich bin insofern, weil du hast es schon vorher angesprochen, ich bin insofern sehr erstaunt, wir haben jetzt dann auch bald Wahlen in der Steiermark und so wie es momentan aussieht, kann sein, dass dann die Steiermark die fünfte schwarz-blaue Koalition wird. Wir haben dann 9 Bundesländer in Österreich, 5 von denen sind dann schwarz-blau regiert und der Bundeskanzler sagt, aber auf Bundesebene, oder der momentan noch Bundeskanzler sagt, aber auf Bundesebene kann ich mit der Partei auf keinen Fall zusammenarbeiten. Das ist einmal ein bisschen absurd und das mit der WHO, ich möchte das schon wieder erwähnen, gerade während der Corona-Zeit hat sich die WHO nicht mit rumbekleckert. Also diese ich finde überhaupt, ich muss sagen, das irritiert mich bei der ÖVP schon seit langem, dieses permanente Buckeln von irgendwelchen internationalen Institutionen. Also man darf in Europa keine Gerichtshöfe kritisieren, man darf nicht sagen, ob vielleicht nicht die Menschenrechtskonvention überarbeitet werden muss, man darf die WHO nicht nicht kritisieren. Also ich frage mich langsam, für wen, ich sage es jetzt ganz brutal, also in wessen Interesse die ÖVP eigentlich arbeitet. Ich meine, er kann sich ja bewerben, der Herr Nehammer, als nächster Generalsekretär für die WHO, das steht ihm ja absolut offen. Aber solange er Bundeskanzler ist oder dieses Amt anstrebt, würde ich mir schon wünschen, dass er im Interesse der Österreicher handelt. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist richtig, jetzt ist auch die FPÖ hat knapp 29% erhalten, aber wie du richtig gesagt hast, zumindest könnte man mal auf einer Sachebene diskutieren. Und eines ist, glaube ich, schon noch ganz wichtig, es ist ja auch bei der SPÖ, der Herr Babler ist jetzt angeschossen, der kämpft ums Überleben, wenn der Vizekanzler einer Regierung wird, der muss ja, um sein eigenes Profil zu schärfen, permanent auf Konfrontationskurs gehen,
weil du kannst
mit
ja nicht,
seinem Koalitionspartner.
Du gehst auf der einen Seite rein und sagst, Koalitionsbedingung ist für mich, also es gibt, glaube ich, mehrere Forderungen, aber sehr plakativ ist ja diese 32-Stunden-Woche und eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Das war das, was er im Wahlkampf ja immer als ganz unabdingbare Koalitionsbedingung genannt hat. Jetzt gehen wir mal irgendwie davon aus, in dieser Reihenform wird es nicht kommen, weil sonst wird es keine Koalition mit einer ÖVP geben. Also der muss ja sein Profil bewahren, weil sonst sagen ja die Menschen, die ihn gewählt haben, völlig zu Recht, wir haben dich genau dafür gewählt und jetzt wird nichts davon umgesetzt.
Genau, und um das noch hinzuzufügen, das heißt, anscheinend sind wir bei der ÖVP eher bereit, mit einer Partei zu koalieren, die wirklich viele Programmpunkte hat, die von den Österreichern mehr abgelehnt werden als die Programmpunkte der FPÖ. Aber mit der FPÖ will man nicht koalieren, wegen, ich finde das Argument so absurd, wegen der Position zur WHO.
Man müsste halt dann ganz genau wirklich im Detail darlegen, wann hat er das gesagt, was hat er da genau gesagt.
Er weiß es ja selbst nicht.
Und das fehlt mir ein bisschen. Was hat er zur WHO gesagt, was so unüberwindbar ist, dass man keine Koalition eingehen kann?
Er sagt einfach irgendwas. Also der Herr Nehammer oder der Nachkanzler arbeitet momentan an seiner eigenen Selbstdemontage. Oder auch das mit die FPÖ zu nahe an Verschwörungstheorien. Was soll das, dann soll er, wie du richtig sagst, dann soll er es konkretisieren. Dann soll er genau sagen, was er damit meint. Aber immer dieses, es ist ein Raunen. Er raunt so. Man ist ja bei der ÖVP zu gut, um Juniorpartner mit einer FPÖ, in einer FPÖ-geführten Regierung zu sein. Aber dann soll er es einfach so sagen. Dann soll er sagen, meine Eitelkeit ist mir wichtiger als das Land. Wenn er es so sagt, dann okay, das ist zumindest eine Position. Aber dieses Halbseidene, das er eigentlich mit der WHO und da in der Nähe zur Verschwörungstheorie und so, er soll konkret sagen, was entsteht, aber er hat ja nichts Konkretes. Weil der Grund ist ja ganz einfacher. Es gibt in Österreich die Idee, dass nur jemand von der Sozialdemokratie oder der Volkspartei Bundeskanzler sein kann. Und mit dem kann sich offensichtlich weder der Herr Babler noch der Herr Nehammer abfinden, dass diese Zeiten einfach vorbei sind. Und das ist, glaube ich, und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Zuckerkoalition, um an Bernhard hier aufzugreifen, dass die 5 Jahre durchhält. Weil, wie du Eva völlig richtig gesagt hast, ein Babler und ein Nehammer, die können nicht miteinander filmen. Wie soll das funktionieren? Es kann nur unter einer Voraussetzung funktionieren, dass man einen kompletten Stillstand vereinbart. Dass man sagt, wir machen einfach jetzt 5 Jahre nichts. Aber wie gesagt, dann muss ich sagen,
dann schlägt die Realität die Koalition, weil dann hat Österreich ein so veritables Problem, dass der Wohlstandsverlust so hoch ist, dass es überhaupt, glaube ich, komplett eskaliert und dann sind auch die Sozialsysteme vor allem nicht mehr finanziert. Ja, heute in der Früh haben wir ja schon die kühne These aufgestellt, dass natürlich Karl Nehammer auch völlig nachvollziehbarerweise lieber Bundeskanzler als Vizekanzler sein möchte, denn wer, dem man sagt, möchtest du Bundeskanzler sein oder möchtest du Vizekanzler sein, möchte denn lieber Vizekanzler sein und das vor allem unter einem Herbert Kickl, der natürlich schon eine sehr starke FPÖ hinter sich hat und wahrscheinlich deutlich weniger Zugeständnisse machen würde als eine sehr zersplitterte SPÖ und die Neos, die natürlich verständlicherweise in der Regierung sein möchten und mal zeigen möchten, was sie können, beziehungsweise die Grünen, die Kühlkammern, wenn sie überhaupt noch dabei sind. Also da ist die Positionierung von Karl Nehammer rein machtpolitisch natürlich schon sehr, sehr nachvollziehbar. Die Schlussfolgerung war dann wird die ÖVP das letzte Mal den Bundeskanzler stellen, weil nach einer solchen Regierung wird es eine relativ starke oder eine noch stärkere FPÖ geben. Sehen Sie das auch so oder hat sozusagen so eine ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung schon einmal die Möglichkeit, sich in den nächsten 5 Jahren entsprechend zu profilieren?
Naja gut, also ich glaube, das ist zu wenig der Wille von Karl Nehammer, Bundeskanzler zu sein, und dafür nimmt er das ganze Land in Geiselhaft. Ja. Also das scheint mir irgendwie doch ein bisschen narzisstisch zu sein. Ne?
Das, ist es nicht normal, dass jemand sagt, wollen Sie Bundeskanzler werden oder wollen Sie Vizekanzler werden? Dann wird doch wahrscheinlich jeder sagen, na, lieber Bundeskanzler als Vizekanzler. Mit Herbert Kickl und einer starken FPÖ will ich mich auch nicht herumschlagen, dann nehme ich lieber die anderen zwei, die deutlich schwächer sind.
Ja, aber da gebe ich da schon recht, aber nur ganz offensichtlich räumt er damit die ÖVP ab, ja. Weil ich meine, das Wahlergebnis in Vorarlberg spricht ja schon Bände, dann die Umfragen, die es jetzt gibt, da geht der blaue Balken geht wüst nach oben, ja. Die ÖVP stagniert, ja. Und die SPÖ verliert weiter. Also jetzt warten wir dann auf die Steiermark, das ist das nächste Bundesland, das er mit seiner Starkköpfigkeit, dann ruiniert. Also ich muss das nochmal sagen, ich habe den Eindruck, dass der Mann ist ein Symbol der Versteinerung. Und ich habe immer das Bild von dem aus dem 19. Jahrhundert, von dem schachspielenden Orientalen, ja, in dem ein Zwerg drinnen sitzt und den seine Hand führt. Genau das Bild habe ich immer von mir, wenn ich den Karl Nehammer sehe. Da sitzt ein kleiner PR-Zwerg drinnen, der flüstert ihm immer ins Ohr, was er zu sagen hat. Und er wiederholt es dann, aber unbeholfen. Ja. Also ich meine, ich denke mir, das geht so nicht, ja, und auch diese hohlen Argumente mit der Verschwörungstheorie. Der größte Verschwörungstheoretiker im Augenblick ist Karl Nehammer, weil was der alles auf die FPÖ projiziert, ja, und das ist ja wirklich eine ideale Verschwörungserzählung, was weiß ich, die gefährden die Demokratie. Er soll einmal sagen, wo Kickl die Demokratie gefährdet. Der ist, wie eh schon richtig gesagt worden ist, sitzt die FPÖ in 5 Landesregierungen, ist eine Partei der Zweiten Republik, hat in dem Land immer am Ganzen mitgewirkt und für Stabilität gesorgt. Was ist das für eine komische Empfehlung? Oder ja, man darf die WHO nicht mehr kritisieren. Das ist doch ein überkommener, verstaubter Konservatismus, der immer davon redet, man darf die Macht nicht kritisch adressieren. Also das sind alles, ist also ein Wahnsinn. Und ich meine, eben auch davor zu werfen, ja, dass er bei der Corona-Politik seine kritische Stimme erhoben hat, das war das fürchterlichste, was das Land seit langem erlebt hat. Entmündigungspolitik, ja. Man hat den Leuten das Recht sogar abgesprochen, in Österreich zu leben, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das war ja alles ein Wahnsinn, ein Heller. Und der Kickl war der Einzige, der das kritisiert hat. Und das ist jetzt auch schlecht, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Zimmer dann an einen Mythos Kickl, den nimmt er mit der Öffentlichkeit keiner mehr ab, weil Kickl in Wirklichkeit ganz anders erscheint, wie ihn Nehammer beschreibt.
Herr Schöllhammer, ist die Zuckerl-Koalition, wie wir sie jetzt salopp bezeichnen, ist das das Ende der ÖVP-Kanzler? Und was ich auch ganz spannend finde, wird die SPÖ jetzt endlich einmal die Franitzky-Doktrin, nämlich den Ausschluss der FPÖ oder den Ausschluss einer möglichen Zusammenarbeit mit der FPÖ aufgeben? Weil das war ja eigentlich immer mehr oder weniger die Lebensversicherung der Regierungsbeteiligung für die ÖVP, weil natürlich die SPÖ mit der FPÖ nicht zusammengeht, war die ÖVP einfach schlichtweg immer in der Regierung. Es geht sich einfach an. Das nicht aus von den Mehrheitsverhältnissen her. Wird das sozusagen, Karl Nehammer jetzt noch einmal Kanzler mit SPÖ und Neos oder Grünen, aber dann die ÖVP, wird das dazu führen, dass es da einen ganz großen Umbruch dann in der politischen Landschaft gibt?
Also mein Verdacht ist der, man kann ja vorschlagen, aber das ist, glaube ich, so, glaube ich, rechnet man bei der ÖVP und bei der SPÖ, dass man sagt, wir machen jetzt diese Koalition und auch wenn diese Koalition nicht hält, ist die Hoffnung die, dass dann bei der nächsten Nationalratswahl die Wähler sagen, naja, eigentlich bringt es ja nichts, wenn ich die FPÖ wähle, weil mit denen will eh keiner regieren und dass dann eben diese Prozente, die jetzt zur FPÖ gewandert sind, dann wieder zurückwandern zur ÖVP bzw. zur SPÖ. Das ist ja das, auf das ich glaube, dass da spekuliert wird, sowohl bei der SPÖ wie auch bei der ÖVP. Diese Rechnung kann aufgehen. Ich glaube, das ist nicht auszuschließen, wenn jetzt beide Seiten, sowohl die ÖVP und die SPÖ, sagen, wir werden nie mit der FPÖ koalieren, dass man dann bei der nächsten Wahl vielleicht tatsächlich frustrierte FPÖ-Wähler sagen, na gut, dann muss ich meine Stimme bei einem anderen geben, weil mit der FPÖ gibt es keine Regierungsbeteiligung. Oder je nachdem, wie klug die FPÖ vorgeht, wenn man das auch dementsprechend ankreidet, dass man sagt, okay, hier werden parteipolitische Interessen über das Wohl des Landes gestellt, dass dann sogar wieder mehr Wähler von der ÖVP und den Nichtwählern und der SPÖ sagen, sie gehen zur FPÖ und dann ist die FPÖ nicht mehr bei 29%, sondern ist man auf einmal dann bei 33, 34%. Und ich glaube, das ist jetzt dieses Pokerspiel, was hier betrieben wird. Der Frust der Österreicher, wenn jetzt das Land in 1, 2, 3, 5 Jahre Stillstand geführt wird, damit zu rechnen, dass sich dieser Frust dann in einen Wählerstimmenzugewinn für einen Nehammer, einen Babler oder auch einen Meinl-Reisinger verwandelt, es ist jetzt nicht unmöglich, Aber ich würde sagen, das ist ein riskantes Spiel, auf das man sich einlässt.
Vielleicht noch eine Schlussrunde, die Wirtschaftsdaten, auch Bernhard Heinzelmeier in Österreich. Wenn wir jetzt sozusagen die Eckdaten ein bisschen kurz skizziert, haben wir jetzt ab 2 Jahre lang eine schrumpfende Wirtschaft gehabt. Die Arbeitslosenzahlen gehen hinauf, die Haushaltseinkommen steigen trotzdem, aber die Investitionen gehen zurück, was natürlich dann unweigerlich zu einem auf Pump finanzierten höheren Haushaltseinkommen führt, sodass das Budgetdefizit jetzt mit 3,4% auch die Maastricht-Kriterien bereits verletzt. Das heißt, man finanziert eigentlich die höheren Haushaltseinkommen auf Pump, weil die Wirtschaft das zurzeit einfach nicht leistet, was dann auch an Lohnerhöhungen und Einmalzahlungen weitergegeben wird. Wird es einen ganz harten Aufschlag, diesen viel prognostiziertes, hartes Rendezvous von Politik und Realität geben, wo man gar nicht mehr so viel Spielraum in diesen ganzen Fragen hat, die wir die ganze Zeit diskutieren, sondern wo einem einfach die Realität dazu zwingt, dann gewisse Maßnahmen zu setzen, weil einfach sonst der Wohlstandsverlust so groß ist, die Sozialsysteme so unfinanzierbar werden, dass man gar nicht mehr anders kann.
Ja, wir haben vorher ja schon gesprochen, was man alles nicht aus dem Budget finanzieren muss, ne? Die Pensionen, den ORF, das Gesundheitssystem, das ist ja alles grenzenlos überfordert und kann sich selbst überhaupt nicht mehr finanzieren. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich dass sie Österreich gemeinsam mit Deutschland am Ende der Hierarchie, was die Wirtschaft betrifft, in ganz Europa befindet. Nicht? Also das heißt, das sind die zwei Länder, die in einer Rezession sind, die ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt haben. Ja? Also das sind die zwei kranken Männer Europas, ja, ganz abgesehen davon, und das finde ich auch, dass noch diese Bundesregierung ja den Leuten trocken ins Gesicht gelogen hat vor den Wahlen, ja, und die Budgetsituation in einer Form beschönigt hat, ja, das war ja ein Megaskandal ist. Das ist ja wirklich ein Megaskandal. Heute nähern wir sie hin, was weiß ich, auf die 4% Grenze vom BIP, ja, 30 Milliarden werden da drauf gesattelt. Also das sind ja alles Dinge, und vorher hat man immer gesagt, das stimmt alles nicht. Und jetzt auf einmal stimmt's, ja. Also ich meine, da muss man auch sagen, wer soll dann wirklich, also wenn ich jetzt die Theorie vom Ralf Schöllhammer aufgreife, wer soll dann wirklich diese Parteien wieder wählen, die an dem beteiligt waren? Also ich glaube, es verändert sich die Lebensrealität der Menschen zum Negativen. Wir vergessen immer wieder, ja, dass wir akkumulierte Inflation von 20% haben, auf das weiter noch immer 1,6% jetzt drauf gesattelt werden. Ja. Die Wirtschaft liegt am Boden, wir haben Insolvenzen en masse, die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen. Also das heißt, die Wirtschaftsprobleme sind gravierend, und ich glaube, die Geschichte lehrt, wenn es Wirtschaftsprobleme gibt, ja, dann geht es ums Eingemachte, weil das spürt die Bevölkerung, und ich glaube, der Plan von der ÖVP wird nicht aufgehen. Der wird nicht aufgehen, dass die Leute dann sagen, naja, wann kann er mit der FPÖ will, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Nein, die werden noch mehr als bisher die FPÖ wählen, und zwar so lange, bis niemand mehr an ihr vorbeikommt. Das wird in Wirklichkeit das Ergebnis dieser Politik sein, und das zeichnet sich jetzt schon ab. Ich sage noch einmal, die FPÖ liegt schon bei 33%, und wenn das so weitergeht, diese Hängepartie, die wir da jetzt bei der Koalitionsbildung haben, dann wird das steigen. Davon kann man ausgehen. Also ich glaube, das, was Karl Nehammer macht, spielt der FPÖ in die Hände. Also die machen jeden Tag eine Flasche Sekt auf und sagen, Nehammer, mach so weiter, das ist unser größtes Glück.
Ralf Schöllhammer, du siehst das auch so oder ein bisschen positiver für die ÖVP mit Bernhard Heinzelmeier?
Nein, aber ich glaube, Eva, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, wie du schon gesagt hast. Es wird sich, so wie es momentan aussieht, die wirtschaftliche Situation so ständig bessern. Bei der ÖVP glaubt man wahrscheinlich, dass auf jeden Abschwung muss ein Aufschwung folgen. Aber man sieht dort offensichtlich nicht, warum auch immer, dass wir haben so massive strukturelle Probleme, dass auf den Abschwung im besten Fall eine Stagnation folgt. Aber die Menschen wollen nicht, dass es ihnen gleich schlecht geht. Sie wollen, dass es ihnen irgendwann einmal wieder besser geht. Und während der Regierung ist, während die Menschen das Gefühl haben, zu Recht, dass es ihnen wirtschaftlich schlechter geht, wird abgestraft werden. Also ich bin da ganz beim Bernhard. Wenn man jetzt sagt, man macht jetzt so weiter wie bis jetzt und es wird sich nichts verbessern, weil einfach diese Zuckerl-Koalition, jetzt benutze ich es auch noch einmal, wird die entsprechend notwendigen Reformen nicht durchführen. Das heißt, die wirtschaftliche Situation, die Einkommenssituation, die Teuerungssituation wird sich für die meisten Österreicher verschlechtern. Und da wird dann niemand sagen, damit belohne ich jetzt diese Parteien, die in dieser Koalition waren, beziehungsweise jetzt in Zukunft dann sind. Also ich glaube, dass wieder einmal die ÖVP da die Realität völlig verkennt. Aber ich bin ganz beim Bernhard. Man soll es ruhig machen, man soll es probieren. Wir werden wahrscheinlich ich würde jetzt mal gefühlsmäßig sagen, in 3 Jahren, aber es kann durchaus sein, dass das nächstes Jahr dann schon ist, werden wir wieder zur Wahlurne schreiten und dann werden eben die Parteien, die sich für diese Dreierkoalition entschieden haben, und ich glaube, auf das wird es hinauslaufen, werden halt dann die Rechnung präsentiert bekommen. Und ob man dann sagt, eine FPÖ mit über 30%, dass man da sagt, mit der können wir nicht regieren, weil das sind WHO-Kritiker und Verschwörungstheoretiker, naja, viel Glück, weil dann wird sie irgendwann auch eine Dreierkoalition nicht mehr ausgehen. Und wenn man dann sagt, wir müssen eine Viererkoalition machen, nur um die eine Partei, die die stärkste ist, aus der Regierungsverantwortung auszuschließen, das kommt bei den Österreichern zu Recht einfach nicht gut an.
Gut, wir sind gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächste Woche beide wieder bei mir in Wien sind und nicht mehr in Australien oder in Hamburg. Ich darf mich bei Ihnen oder bei euch beiden eigentlich herzlich fürs Mitmachen bedanken. Bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und freue mich auf nächste Woche, wo Bernhard Heinzelmeier und Ralf Schöllheimer dann wieder bei mir im Studio sind.